Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Müllers Woche. Ich bin Carsten Müller und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind beim Rückblick auf die zurückliegende Börsenwoche. Natürlich wie immer mit einem besonderen Fokus auf Nebenwerte aus dem deutschsprachigen Raum und dem Ausblick auf die kommende Woche. Bevor es losgeht hier, noch kurzer Hinweis. Alle Aktienbesprechungen sind natürlich keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen, sondern lediglich meine persönliche Meinung. Ja, die zu Ende gehende Woche war, zumindest was amerikanische Verhältnisse anging, hinsichtlich der Berichtssaison die aktivste. Fast 40% aller S&P 500 Unternehmen haben ihre Zahlen gemeldet. Aber auch Europa war diesbezüglich nicht untätig und wir konnten jetzt im Laufe der letzten Tage eine ganze Armada an neuen Unternehmensbilanzen in Augenschein nehmen. Wie immer kann ich an dieser Stelle nur eine recht subjektive Auswahl treffen, dennoch wird es heute sicherlich etwas umfangreicher werden. Also kleine Vorwarnung, diese Sendung wird heute etwas länger als die angepeilten 30 Minuten, zumal ich auch noch zwei Unternehmen ans Mikrofon holen konnte, die in der zurückliegenden Woche für Schlagzeilen sorgten. Ganz konkret Vegans und SFC Energy. Und ich habe mit den jeweiligen Vorständen besprochen, was denn hier so besonders los war. Doch jetzt nun genug der Vorrede. Steigen wir ein mit dem globalen Rückblick auf die Börsenwoche. Los geht's. Ja, der zurückliegende Wochenverlauf hatte es in sich, in vielerlei Hinsicht sogar. Beginnen wir mal mit einem echten Paukenschlag, den ich ja auch schon am letzten Sonntag hier thematisiert hatte. Nämlich nach monatelangen 10 Verhandlungen haben sich die USA und die EU auf einen neuen Zolldeal geeinigt. Wobei geeinigt in dieser Hinsicht ja wohl nicht so ganz das richtige Wort ist, denn von vielen Marktteilnehmern und auch natürlich auch Politikern in der EU wird der Deal eher als Kniefall Europas vor Amerika gewertet. Denn die EU zahlt in Zukunft nicht nur 15% Zoll auf fast alles, ausgenommen Stahl und Aluminium mit weiterhin satten 50% und einigen Sachen wie Halbleiterausrüstung, Flugzeuge, Flugzeugteile. Und andere wirklich wichtige Produkte für Amerika, die jetzt nur noch 0% sind. Hinzu hat man sich faktisch verpflichtet, massiv Fracking-Gas zu kaufen und in den USA zu investieren. Summa summarum eine Verpflichtung von über 1,3 Billionen Euro. Im Gegenzug zahlt Amerika für Export in die EU nichts. Toller Deal, wobei noch zu relativieren gilt, wie und wann diese 1,3 Billionen Euro dann fließen und wer sie bezahlt, das bleibt noch komplett offen. Gut möglich, dass die EU hier auf Zeit spielt, in der Hoffnung, dass sich dieser Deal in 3 Jahren wieder erledigt hat. Dennoch, und das muss bei aller Kritik erst einmal auch gesagt werden, die Unternehmen in der Europäischen Union haben jetzt zumindest erstmal relative Sicherheit, womit sie in Zukunft rechnen und planen können. Und das kann an der Börse jetzt dazu führen, dass zwar die Prognosen und Bewertungen für die betroffenen Firmen nachgeschärft werden müssen, dies aber dann auf einem realen und belastbaren Fundament. Wobei ich grundsätzlich mit eher positiven Ergebnissen rechne, mit entsprechendem weiteren Kurspotenzial, vor allem auch für die Werte, die über kein oder kaum US-Exposure verfügen. Kommen wir mal zu einzelnen Aktien, die für Schlagzeilen sorgten. Wenig erfreulich fiel die Woche für die Anleger von Novo Nordisk aus. Der dänische Pharmakonzern musste eine klinische Studie zur Alzheimer-Behandlung mit seinem GLP-1-Wirkstoff abbrechen. Der gewünschte Effekt auf Biomarker blieb aus. Die Folge ein geradezu dramatischer Kurssturz um bis zu 15%. Das war der größte Tagesverlust seit über 10 Jahren. Auch einige deutsche Konzerne sorgten mit Zahlen für Schlagzeilen im Positiven wie im Negativen. Mercedes-Benz beispielsweise meldete einen Gewinneinbruch um 56% im zweiten Quartal. Der Grund schwächende E-Auto-Verkäufe in China. Hier wurden nur 5.200 Fahrzeuge in 6 Monaten abgesetzt. Das ergibt einen Marktanteil von gerade mal 0,16%. Adidas konnte zwar mit einem Umsatzplus von 12% und einem Sprung im EBIT von 58% punkten, doch der vorsichtige Ausblick und steigende Zollkosten sorgten am Ende für einen Minus von über 8% beim Aktienkurs. Solider zeigte sich dagegen Siemens Healthineers, die ihre Umsatzprognose sogar leicht anheben konnten. Auch auf der makroökonomischen Ebene bleibt es in Deutschland schwierig. Das Bruttoinlandsprodukt ist im zweiten Quartal erneut leicht geschrumpft, -0,1%. Ja, die Investitionskraft vieler Kommunen sinkt, wenig überraschend, und das Haushaltsloch wächst. Umso erfreulicher, dass sich dann einzelne Unternehmen trotz Gegenwindes behaupten können. Bechtle sicherte sich jetzt einen Großauftrag der öffentlichen Hand über 450 Millionen Euro für Digitalisierungsprojekte. Das brachte der Aktie ein zweistelliges Kursplus. Und auch Siemens Energy bekam Rückenwind. Nach Rückzahlung von Staatshilfen darf der Konzern nun wieder eine Dividende in Aussicht stellen. In den USA überlagerte sich die anhaltende KI-Euphorie mit geldpolitischer Gelassenheit, um das mal so zu beschreiben. Meta und Microsoft legten starke Zahlen vor. KI und Cloud treiben hier das Wachstum. Meta plant allein für 2025 deshalb Investitionen von bis zu 72 Milliarden Dollar in künstliche Intelligenz. Und während Trump verbal massiv Druck auf die Fed ausübt, bleibt der Chef der US-Notenbank, Jerome Powell, momentan noch sehr stoisch, denn die Leitzinsen blieben zum fünften Mal in Folge unverändert. Zwei Fed-Gouverneure stimmten sogar gegen die Pause, beziehungsweise stimmten inzwischen gegen die Pause. Das gab es zuletzt 1993. Ja, und deshalb preist der Markt nun mit wachsender Wahrscheinlichkeit eine erste Zinssenkung im September ein. Zum Schluss noch der Blick auf die Arbeitsmarktdaten in den USA, denn die sorgten am Freitag dann weltweit für recht starke Dämpfer in S&P 500, Nasdaq und Co. Beim DAX sorgte das schon angesprochene schwache BIP für ebenfalls größere Gewinnmitnahmen. Deshalb bleibt es natürlich spannend, ob und wie schnell der Markt das wieder kompensieren kann. Ja, das war es jetzt mit dem Marktüberblick. Jetzt zum Hauptteil. Wie haben sich denn die Nebenwerte im deutschen Markt hier schlagen können? Vor allem vor dem Hintergrund der laufenden Berichtssaison. Den Anfang macht dabei wieder einmal Steyr Motors. Steyr Motors hat mit dem Halbjahresbericht 2025 ein deutliches Zeichen gesetzt. Der Umsatz kletterte um gut 17% auf 23,1 Millionen Euro. Das operative Ergebnis, also EBIT, lag bei 3,4 Millionen Euro und das entsprach einer soliden Marge von 14,8%. Damit bewegt sich das Unternehmen im Rahmen der eigenen Erwartungen. Auffällig ist aber vor allem der massive Ausbau des Auftragsbestandes. Mehr als 300 Millionen Euro an bestehenden Aufträgen sowie zusätzlich identifizierte Potenziale von rund 200 Millionen Euro sollten das Fundament für weiteres Wachstum bilden. Die Profitabilität wird sich laut dem Vorstand im zweiten Halbjahr nochmals verbessern, unter anderem durch den Turnus margenträchtiger Entwicklungsumsätze. Strategisch hat man sich mit Rahmenverträgen, unter anderem mit Rheinmetall und Partnern in Indien und den USA, breiter aufgestellt. Besonders spannend sind die Hinweise auf mögliche Rüstungsprojekte im Rahmen der NATO-Aufrüstungsinitiativen und die Prüfung einer neuen Fertigung in Südostasien. Auch wenn der Streubesitz natürlich weiterhin gering und der Börsenhandel noch dünn bleibt, fundamental wird hier an einer mittel- bis langfristig hochprofitablen Nische gearbeitet. Anleger, die sich auf sicherheitsgetriebenes Wachstum fokussieren, dürften entsprechend den Titel weiterhin auf dem Radar haben. Nächster Titel, SFC Energy. Hier hatte die Korrektur der Jahresprognose für 2025 ein veritables Kursbeben ausgelöst. Die Aktie verlor binnen eines Tages rund 27% an Wert und notierte am Freitag nur noch bei 16,10 Euro. Der Anlass, der Spezialist für Brennstoffzellen, musste seine bisherigen Jahresziele deutlich nach unten anpassen. Der Umsatz soll nun nur noch zwischen 146,5 und 161 Millionen Euro liegen. Bislang waren es 160,6 bis 180,9 Millionen Euro. Besonders heftig fällt auch der Rückgang beim bereinigten EBIT aus. Hier erwartet der Vorstand statt bislang 17,5 bis 20,6 Millionen Euro nur noch 5 bis 11 Millionen Euro. Die Gründe dafür sind vielfältig. Wechselkursverwerfungen, geopolitische Unsicherheiten und vor allem auch Verzögerungen bei Ausschreibungen im Verteilungsbereich, insbesondere in Indien. Zudem belasteten im ersten Halbjahr einmalige Kosten für IT- und ERP-Systeme das Ergebnis. Was das konkret bedeutet und was SFC Energy nun vorhat, um aus dieser Delle wieder herauszukommen, darüber sprach ich dann am Freitag mit Vorstandschef Dr. Peter Podessa. Hören wir mal rein. Dr. Podessa, erstmal herzlich willkommen natürlich hier bei Müllers Woche. Die zurückliegende Woche hielt ja so einige Herausforderungen für Ihr Unternehmen parat. Fangen wir mal eigentlich mit dem Wichtigsten an. Sie mussten die Prognose für 2025 jetzt deutlich nach unten anpassen, vor allen Dingen beim EBITDA und beim EBIT. Können Sie uns mal genauer erläutern, welche Faktoren denn dabei das stärkste Gewicht hatten? Mir fallen jetzt zum Beispiel die Projekte in Indien, US-Zölle oder Währungsentwicklung ein.
Herr Müller, zum ersten Mal herzlichen Dank für die Einladung. Ja, das ist immer eine Entscheidung, die man nicht gerne und nicht leichtfertig fällt. Und zum Schluss eine Kombination aus den eben genannten Faktoren. Wir stehen natürlich und reflektieren natürlich ein Makroumfeld mit massiven Unsicherheiten. Das begleitet uns ja auch schon über das Jahr hinweg. Und das heißt hier, wir haben negative Währungseffekte. Wir haben etwa 40-45% Geschäftsanteil in Nordamerika. Sowohl der kanadische Dollar als auch der amerikanische Dollar hat hier Auswirkungen, aber auch die Veränderungen in der Rupie Indien. Das zweite Thema, Unsicherheiten im Gesamtumfeld führen auch dazu, dass Entscheidungen für eine neue Technologie gegebenenfalls einfach mal etwas in die Zukunft verschoben werden. Und der dritte Effekt, eine Einzelmaßnahme. Wir mussten gestern verstehen, dass für das zweite Halbjahr 25 geplante Programme im Verteidigungsgeschäft in Indien auf 2026 verschoben wurde. Und die Summe all dieser Effekte war dann ausschlaggebend, hier zu sagen, wir können unseren Zielkorridor auf der Umsatzseite, auf der Wachstumsseite und auch auf der Profitabilitätsseite nicht in der Form halten.
Hm. Sie hatten ja jetzt auch gleichzeitig die Halbjahreszahlen gemeldet mit 73,6 Millionen Euro Umsatz, wurde ein leichtes Plus ausgewiesen. Das bereinigte EBIT dagegen halbiert. Gibt es denn schon operative Maßnahmen, die Sie vielleicht schon eingeleitet haben, um die Margen insbesondere im zweiten Halbjahr wieder zu stabilisieren?
Auch das, und vielleicht muss man auch die Margeneffekte zuerst noch mal kurz zusammenfassen. Der einzige Faktor wieder einfach die Auswirkung der negativen Wechselkursentwicklung hier sowohl auf das Bruttoergebnis, auf die Bruttomarge, auch dann natürlich im Gesamtergebnis. Und wir sind gerade dabei, eine massive Digitalisierung hier im Unternehmen umzusetzen. Zum einen Einführung ERP-System, zum anderen Erhöhung der Cybersecurity oder Verbesserung der Cybersecurity-Infrastruktur. Und beides haben wir wohl etwas zu forsch und zu frontlastig jetzt umgesetzt, sodass wir im Jahresvergleich hier nicht wesentlich außerhalb unserer Planungen liegen werden. Aber im ersten Halbjahr sind hier höhere Aufwendungen entstanden und beides wiegt hier negativ oder wirkt sich negativ auf die Margen aus. Folgende Maßnahmen auch gesetzt. Natürlich einfach ein Glätten dieser Eimereffekte. Wir sehen uns unseren gesamten Personalaufbau an, indem wir einfach selektiv nochmal sehen, wie viel zusätzliche Mannschaftsstärke wollen und können wir in dem Jahr aufbauen. Und im Generellen als Wachstumsunternehmen sich seine gesamten Kostenpositionen nochmals anzusehen und auch Dinge gegebenenfalls mal zu verschieben, die im Grundsatz richtig sind, aber zeitlich nicht immer gleichzeitig umgesetzt werden können.
Wenn man jetzt mal ausgeht, sehen Sie denn jetzt für das zweite Halbjahr, trotzdem nochmal nachgefragt, im zweiten Halbjahr schon mögliche Verbesserungen oder muss der Markt sich da jetzt darauf einstellen, dass es erst 26 da signifikante Erholungen gibt?
Nein, man muss ja da auch glaube ich, nochmals festhalten, es handelt sich hier ja nicht um eine Krisensituation. Wir mussten verstehen, dass wir in einigen Bereichen des Geschäftes nicht die ursprünglichen Wachstumskurven erreichen, die wir uns vorgenommen hatten. Wenn man jetzt Nordamerika sieht, im bestehenden Geschäft wachsen wir dort immer noch zwischen 20% und 30%. Im Neukundengeschäft immerhin mit 16%, aber wir wollten eben mit 30% wachsen. Und deshalb sind wir hinter unseren Planungen, laufen wir hinter unseren Planungen nach. In Europa, im Industriegeschäft, sind wir auch in einem 20-prozentigen Wachstumskorridor. Aber ein Rücksetzer durch die Verschiebung in Indien, der dann maßgeblich ist, ist in der Gruppe dann in der Auswirkung so weit, dass wir den neuen Wachstumskorridor jetzt nach unten korrigiert haben und sagen, wir wachsen zwischen einem bescheidenen Prozentpunkt und trotzdem auch noch in der Guidance am Open Ende sind es doch 10-11%. Und wir bleiben auf einem profitablen Wachstumskurs.
Okay. Sie hatten ja auch schon die sehr gute Projektpipeline, vor allen Dingen natürlich auch in den Bereichen Defense und Infrastruktur betont, auch in Ihrer entsprechenden Meldung. Wie sieht denn da Ihr Fahrplan aus, jetzt vor allen Dingen für das restliche Jahr? Sie hatten ja schon gesagt, dass Indien wahrscheinlich eher so 2026 stattfindet. Wie sieht es denn in den anderen Märkten aus, auch zum Beispiel Deutschland, wenn ich mir so das Heimatgeschäft anschaue?
Wir rechnen auch in den nächsten Monaten mit weiterer Auftragsvergabe hier in Verteidigung und Sicherheit. Wir sind dabei, neue Fahrzeugprogramme hier mit OEMs entsprechend umzusetzen. Der Großteil des Umsatzes oder der Umsatzauswirkung wird jedoch im Jahre 2026 passieren. Und das war ein wesentlicher Teil der Korrektur, die wir heute vorgenommen haben. Mhm. Was vielleicht von Interesse ist, sind natürlich auch neue Anwendungen. Wir sind dabei, sowohl in Deutschland als auch in Indien hier erste gemeinsame Projekte hier zum Laden von Drohnen, das heißt Batterieladesysteme, die hier für Drohnen im Feld entsprechend eingesetzt werden können, umzusetzen. Und auch da, denke ich, haben wir große Chancen, jetzt 2026 ein neues Anwendungsfeld entsprechend aufzumachen.
Kommen wir mal zum Amerika-Geschäft. Wenn man so will, haben Sie ja schon sozusagen am Horizont das gesehen, was jetzt auch auf dem Tisch liegt. Sie haben ja begonnen, eine lokale Produktion in Amerika aufzubauen und haben dort auch mit dem Unternehmen Conexa einen Partner im Südwesten gewonnen. Welche Erwartungen verbinden Sie denn ganz konkret mit diesem US-Geschäft und gibt es vielleicht trotzdem noch Belastungen durch die neuen Zölle?
Zum einen die Entscheidung, hier lokal zu produzieren, die haben wir schon vor dem Start der neuen Trump-Administration gefällt, aus dem simplen Grund, hier mit entsprechender Kundennähe zu agieren. Die Erwartungshaltung unserer Kunden war auch hier ein gefühltes Risiko einer Lieferung aus Deutschland raus, einer Kerntechnologiekomponente zu reduzieren. Das heißt wirklich Kundennähe, der Hauptgrund. Aus heutiger Sicht gehen wir davon aus, dass wir damit einen großen Teil der erwarteten und inzwischen ja auch rechnerisch nachvollziehbaren Effekte von neuen Zöllen, die ja nach heutiger Sicht am 8. August schlussendlich in Kraft treten sollen, sich hier einiges abfedern lässt. Wir gehen trotzdem davon aus, dass wir etwa 5-10% hier Endkundenpreiseffekt haben werden. Das ist etwas, was wir mit unseren Kunden auch sehr offen besprechen. Und die Partnerschaften, die wir gerade eingehen, ja, die passen passgenau rein in unsere Endmärkte. Conexa hier mit einem starken Öl- und Gaszugang. Wir sehen uns ähnliche Themen gerade im Bereich Verteidigung an. Zum Schluss geht es um die regionale Ausweitung des Geschäftes in Nordamerika, in den USA, wo wir heute noch unterrepräsentiert sind.
Sie haben es ja schon ein bisschen anklingen lassen. Sie hatten auch davon gesprochen, dass Sie Mergers and Acquisitions mehr in den Fokus rücken können oder sich zumindest Pläne hier angucken, insbesondere auch in den USA und dann dazu noch in Südostasien. Können Sie mal vielleicht ein bisschen skizzieren noch, was für Targets Sie denn da ins Visier nehmen?
Wir haben dazu auch schon das eine oder andere Exempel ja erfolgreich umgesetzt. Wir haben in Kanada zum Beispiel vor Jahren mal ein Systemintegrationsunternehmen im Bereich der Öl- und Gasindustrie gekauft, der im Wesentlichen unsere Brennstoffzellensysteme dann in der Öl- und Gasindustrie erfolgreich einsetzt und an die Kunden, den Kunden näher bringt. Genau das gleiche Modell verfolgen wir in den USA, sowohl in der Öl- und Gasindustrie als auch im Verteidigungsbereich. Das heißt, Systemintegratoren, die heute in der Industrie schon einen stabilen Kundenstamm haben mit Bedarf an Netzferner oder Backup-Stromversorgung, um schneller in den Markt reinzukommen, und in ähnlicher Form in Südostasien, wobei es in Südostasien sicherlich noch unterschiedliche Standorte gibt, die wir uns ansehen.
Dr. Podesta, herzlichen Dank, dass Sie heute für uns Zeit gefunden haben. Ich wünsche Ihnen natürlich weiterhin viel Glück bei der Umsetzung Ihrer Strategien und ich hoffe, dass wir uns dann an dieser Stelle demnächst wiederhören. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Müller.
Ja, für Investoren stellt sich vor dem Hintergrund dieser Aussagen jetzt natürlich die Frage, ob die heftige Kursreaktion überzogen war. Entscheidend wird sicherlich sein, wie SFC den operativen Hebel in der zweiten Jahreshälfte nutzt. Bis dahin bleibt die Aktie ein Fall für antizyklisch orientierte Anleger mit langem Atem. Sprich, sollte hier entsprechende Bodenbildung stattfinden, wäre sie sicherlich auch ein ganz spannender Kaufkandidat. Nächster Wert, Elmos Semiconductor. Das Unternehmen hat im zweiten Quartal deutlich an Fahrt aufnehmen können. Der Umsatz stieg um 14,8% gegenüber dem Vorquartal und lag damit auch noch 2,6% über dem Vorjahresniveau. Getragen wurde das Wachstum insbesondere von einer anziehenden Frage aus China und gleichzeitig zeigt sich, dass sich die Bestandsbereinigungen im Markt langsam ihrem Ende zuneigen. Ein Signal, das auch bei anderen Halbleiterwerten zunehmend an Bedeutung gewinnt. Auf der Ergebnisseite musste das Unternehmen allerdings Einbußen hinnehmen. Das operative Ergebnis auf Basis EBIT fiel mit 30,1 Millionen Euro um 16,3% niedriger aus als im Vorjahr. Belastet wurde hier das Ergebnis vor allem durch Einmaleffekte bzw. Einmalkosten im Zuge der SAP-Systemumstellung, höhere Materialkosten und auch die wohlbekannten Wechselkurseffekte aus dem extrem schwachen Dollar. Die EBIT-Marge schrumpfte von 25,3% auf nunmehr 20,6% und auch der Free Cashflow litt unter den Effekten der Transformation und lag im Quartal nur noch bei 500.000 Euro. Positiv ist zu werten, dass Elmos trotzdem an seiner Jahresprognose festhält. Momentan wird hier ein Umsatz von rund 580 Millionen Euro erwartet, plus minus 30 Millionen, bei einer Zielmarge von 23%, auch hier plus minus 3 Prozentpunkte. Allerdings wird auch ausgeräumt von Seiten des Unternehmens, dass aktuell eher das untere Ende dieser Bandbreite realistisch ist, eine Folge der temporären Belastung. Die Investitionen sollen sich im Gesamtjahr auf etwa 7% des Umsatzes belaufen. Auch das liegt deutlich über dem Vorjahr. Die Börsenreaktion war eher verhalten. Nach einem kurzen Rücksetzer nach der Veröffentlichung hielt sich die Aktie aber weiterhin über der 50-Tage-Linie und erreicht jetzt momentan ein Niveau, das trotz der kurzfristigen Schwäche die positive Grundtendenz der vergangenen Monate noch nicht in Frage stellt. Für einiges Aufsehen sorgte Heidelberger Druckmaschinen, denn das Unternehmen wagt einen bemerkenswerten Industrieschwenk. Mit einer neuen Partnerschaft mit dem Defense-Spezialisten Vincorion, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, betritt das Unternehmen jetzt erstmals offiziell den Verteidigungssektor. Im Zentrum steht die gemeinsame Entwicklung und Industrialisierung von Energieregelungs- und Verteilungssystemen für sicherheitskritische Anwendungen. Das ist ein Bereich, der nicht nur politische Rückendeckung genießt, sondern auch wirtschaftlich wachstumsstark ist. Heidelberg bringt dabei seine umfassende Fertigungstiefe, vor allen Dingen auch Gießereitechnik und Elektronik, mit ein. Und Ziel ist es von Seiten des Unternehmens, sich hier mittelfristig als strategischer Systempartner zu etablieren. Parallel dazu hat auch man operativ abliefern können. Im ersten Fiskalquartal 25/26 stieg der Umsatz um 15,6% auf 466 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA lag bei plus 20 Millionen Euro, nachdem man im Vorjahr noch ein Minus von 9 Millionen Euro ausweisen musste. Die Marge lag bei 4,4%. In der Folge hat sich dann der Netto-Quartalsverlust von vormals 11 Millionen Euro auf, von vormals 42 Millionen Euro auf jetzt nun minus 11 Millionen Euro verringert, wobei sich insbesondere das Segment Print und Packaging Equipment mit einem Umsatzplus von 42% besonders stark zeigte. Auch der Auftragseingang blieb mit 559 Millionen Euro sehr solide. Ja, der Markt hat insbesondere den Defense-Einstieg mit Wohlwollen quittiert. Die Aktie, die ja zuletzt bei rund 1,30 Euro notierte, konnte sich im Wochenverlauf dem insgesamt schwachen Börsenumfeld weitgehend entziehen, auch wenn es letztlich wieder einige Gewinnmitnahmen dann zum Wochenschluss hin gab. Langfristig dürfte entscheidend sein, wie groß das Auftragsvolumen im Defense-Bereich tatsächlich ist und ob Heidelberg es schafft, nicht nur Zulieferer, sondern eben auch Systempartner mit eigenen Standards zu werden. Für Investoren mit einem Faible für industrielle Transformationen und den berühmten Hidden Champions könnte sich hier entsprechend nach den jüngsten Gewinnmitnahmen ein spannender Kaufkandidat wieder herausbilden. Zenit hat im ersten Halbjahr mit einem Umsatz von knapp 104 Millionen Euro das stärkste Halbjahr seiner Unternehmensgeschichte erzielen können, ein Plus von 4,4% gegenüber dem Vorjahr. Damit trotzt der Stuttgarter Software- und IT-Berater dem insgesamt schwierigen konjunkturellen Umfeld. Allerdings zeigen sich unter der Oberfläche erhebliche Schwächen. So drehte das operative Ergebnis auf Basis EBIT ins Minus und lag bei minus 3,7 Millionen Euro, nachdem es im Vorjahr noch ein Plus von 2 Millionen Euro gegeben hatte. Belastend wirkten sich hier vor allem zwei Faktoren aus. Zum einen enttäuschte die im letzten Jahr übernommene US-Tochter Analysis Prime mit einem Halbjahresverlust von 1,6 Millionen Euro. Zum anderen drückt die laufende Transformation im Segment Product Lifecycle Management mit einem negativen Ergebnisbeitrag von rund 3,8 Millionen Euro auf die Bilanz. Immerhin blieb der operative Cashflow mit rund 10% des Umsatzes auf einem soliden Niveau. Ein Zeichen, dass das Geschäftsmodell in seiner Grundstruktur weiterhin intakt ist. Die Aktie, die bereits im Vorfeld der Veröffentlichung unter Druck stand, kam nach der Prognoseanpassung nochmals leicht zurück, scheint sich aber wieder zu stabilisieren. Letztlich entscheidend dürfte wohl sein, ob Zenit hier mittelfristig die Profitabilität wieder in den Griff bekommt. Das Rückschlagspotenzial scheint begrenzt, aber die Rückkehr zur Ertragskraft muss aber auch zügig erfolgen. Ja, Rückkehr zur Ertragskraft, das ist sicherlich auch immer wieder ein Thema bei Sherry, denn bei Sherry schrumpfen die Umsätze weiterhin. Allerdings sieht der Vorstand darin weiterhin keine wirkliche Schwäche, sondern einen strategisch gewollten Umbauprozess. Das ist nicht neu, aber natürlich weiterhin erklärungsbedürftig. Im ersten Halbjahr sank der Konzernumsatz auf 46 Millionen Euro nach 61,6 Millionen Euro im Vorjahr. Besonders deutlich war der Rückgang im Geschäft mit den Peripherals, also Tastaturen etc., das im Zuge der gezielten Reduzierung von Lieferungen an Handelspartner auf 33,6 Millionen Euro fiel. Gleichzeitig wurde der Warenbestand von 82 Millionen Euro auf nur noch 43,1 Millionen Euro zurückgeführt. Die bereinigte EBITDA-Marge landete bei -5%, ein deutlicher Rückschritt gegenüber dem +4% im Vorjahr. CEO Oliver Kaltner verweist hierbei in diesem Umfeld auf die operative Disziplin und einen klaren Kurs, der auf Effizienz und Profitabilität zielen soll. Die Börse bleibt allerdings skeptisch. Der Kurs fiel im Wochenverlauf auf 0,74 Euro. Noch ist nicht abzusehen, wann die Wende gelingt. Die aktuelle Entwicklung signalisiert hier vor allem eins: Der Umbau dauert, scheint aber finanziell zumindest halbwegs unter Kontrolle zu sein. Für einige Schlagzeilen in dieser Woche sorgte Vegans. Vegans hat ja sein Vorläufige der Halbjahreszahlen für 25 vorgelegt und damit einen richtigen Paukenschlag abgeliefert. Ein EBITDA von 25,33 Millionen Euro und einen Nettogewinn von 23,65 Millionen Euro nach einem Verlust von 4 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Damit ist das Unternehmen, das ja lange mit Anlaufverlusten und knappen Ressourcen zu kämpfen hatte, plötzlich deutlich in der Gewinnzone. Möglich wurde das vor allem durch einen einmaligen Sonderertrag, nämlich den Verkauf der Tochter Orbifarm, der ja schon im Juni beschlossen wurde oder angekündigt wurde. Und der brachte einen Gewinn von rund 30 Millionen Euro. Welche Qualität diese Zahlen haben, wie es mit dem nächsten Projekt Milik ausschaut und welche weiteren Perspektiven es gibt, darüber sprach ich im Vorfeld der Sendung mit Jan Bredak, CEO von Vegans.
Hallo Herr Bredak, schön, dass Sie mal wieder bei Nebenwertewelt sind und wir haben ja auch ein bisschen was zu besprechen, denn die Woche war mit Blick auf die Performance von Vegans und natürlich auch auf die Nachrichtenlage super interessant. Starten wir mal einfach erstmal mit den harten Zahlen, denn Sie haben die vorläufigen Zahlen für das erste Halbjahr vorgelegt, dabei ein EBITDA von über 25 Millionen Euro melden können, ein Nachsteuergewinn von knapp 24 Millionen Euro, nachdem Sie ja im Vorjahreszeitraum noch Verluste gemacht haben. Meine Frage, wie viel davon geht denn auf das Konto vom Verkauf von Orbifarm?
Also ich kann jetzt nicht alles im Detail ausführen, aber Fakt ist, dass sicherlich ein großer Teil auch schon im Jahresabschluss allokiert ist. Noch gar nicht alles, aber ein großer Teil. Dass wir durch die Umstrukturierung der Gruppe, ich denke, mit solchen Nachrichten zukünftig häufiger konfrontiert werden dürfen, weil wir ja die heutige Vegans Group AG, die sich auch noch umbenennen wird, das wird zur Hauptversammlung der Fall sein, ja, in den letzten Monaten umstrukturiert haben zu einer reinen Beteiligungsholding, die Assets, die sie bisher im Verborgenen so in der Gruppe so schlummerten, werden jetzt sukzessive als einzelne Verticals ausgegründet und durch entsprechende entweder Beteiligung oder eben auch einen Verkauf oder durch ein IPO werden dann auch entsprechend die Werte der einzelnen Verticals sichtbar, was natürlich direkt durchschlägt auch auf die Bewertung der Holding, der Beteiligungsholding.
Sie haben es schon angesprochen, die Pipeline wird jetzt sozusagen Stück für Stück abgearbeitet. Wir hatten ja bei unserem damaligen Gespräch, hatten Sie ja schon mal skizziert, was so Ihre Wunschstruktur für die Zukunft sein wird. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, Orbifarm, so einen kleinen Haken hinter oder einen großen Haken hinter. Jetzt
noch nicht ganz. Also ich werde ja als Geschäftsführer in die Orbifarm komplett wechseln. Also ich kümmere mich tatsächlich um dieses Asset, was jetzt augenscheinlich verkauft ist, aber was vertraglich so eng verwoben ist, dass auch die Aktionäre zukünftig an allen Dingen, die dort Gutes passieren, partizipieren werden. Ja, das werden wir in naher Zukunft jetzt auch noch bekannt geben. Alles Schritt für Schritt. Das verfolgt alles in einem großen Plan oder eine Linie, wo bestimmte Würfel auch noch fallen müssen. An dem wir arbeiten. Und ich denke, was den Shareholder Value angeht, werden wir da sehr viel Spaß dran haben.
Kommen wir aber trotzdem nochmal zum nächsten Projekt, nämlich Millig. Ist das, oder wie ist denn da der Stand der Dinge?
Auch dazu werden wir, denke ich, in naher Zukunft noch Details geben, aber da ist der Stand, dass wir eine sehr extreme Nachfrage haben. Und dass wir jetzt dabei sind, dieses Vertical entsprechend mit Kapital auszustatten, um in der Execution auch das alles bewerkstelligen zu können. Das konzentriert sich gerade ehrlicherweise mehr in Übersee, also in USA und teilweise jetzt auch schon in Asien und in der MENA-Region. Nichtsdestotrotz, also da ist extremen Nachfrage-Hype und nicht nur auf der Produktseite, sondern auch auf der Investorenseite, so dass wir dort eher in der glücklichen Lage sind, dass wir jetzt ja nicht desperate sind, dass wir dort genügend finanzielle Mittel finden, um alles so aufzubauen, wie das der Nachfrage auch gerecht wird, sondern dass wir das sehr gut strukturieren können. Also um uns abzukürzen, wir werden dort in naher Zukunft einige News rausbringen. Einmal betreffend der Finanzierung, aber auch dann betreffend der Execution, was Produktionsanlagen, Vertriebserfolge, Vertriebspartnerschaften etc. angeht. Also Millig ist gerade unser absoluter Fokus, nicht erst seit jetzt, sondern schon ziemlich lange. Ich glaube, der Öffentlichkeit ist noch gar nicht so bewusst, was wir da haben und was wir da machen. Aber das wird den interessierten Shareholdern oder Interessenten relativ kurzfristig sehr, sehr nahe gebracht werden, was wir da für einen Schatz in den Händen halten und was das auch bedeutet an Wertstiftung. Da werden wir sicherlich viel Freude haben und wir planen, und da lehne ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, wir planen für dieses Vertical relativ zeitnah auch einen eigenen IPO, weil es einfach der Sache auch gerecht wird. Ja.
Sie hatten ja auch selber schon mal davon gesprochen, dass bei Millig eine Pre-Money-Bewertung von 80 Millionen Euro im Raum stehen könnte. Wie ist denn das bei den potenziellen Investoren angekommen?
Ja, das war ja wir haben es ja nur bekannt gegeben, weil das die Grundlage unserer Diskussion und Gespräche war. Und wenn man sich das Upside und die Topline anguckt, was daraus resultiert mit entsprechenden Produktionskapazitäten, und wir reden im Moment eigentlich nur über ein einziges Produkt, ja, wir reden über Milchalternativen in Plattform, wir reden noch gar nicht über unsere Drops Kaffeesahne, wir reden noch gar nicht über Dairy, also über Milch, weil da reden wir allein in den USA über einen Gesamtmarkt von 650 Milliarden. Und ich kann nur noch mal wiederholen, die Nachfrage gerade von großen Accounts ist gigantisch, weil wir denen einfach in ihren Prozessen so viel Erleichterung bringen und Geld sparen, auch jetzt mal abseits von ESG-Themen, ja, von Einsparungen, was jetzt für die ESG-Reports relevant ist, sparen die halt auch wirklich richtig Geld in der Kasse. Und das hat zur Folge, dass da eine sehr, sehr großes Interesse da ist. Und das sammeln wir gerade auch ein, verbriefen das, werden es dann kundtun und dann wird, glaube ich, auch sukzessive durchsickern, was für ein riesiger Hebel da dran ist. Und da wird diese Bewertung, die wir jetzt da haben, wird eher ja niedlich aussehen, ja.
Okay. Kommen wir nochmal zur dritten Säule. Wenn man mal sich überlegt, ich kann mir gut vorstellen, dass das ganze Thema Millig jetzt sehr viel Management-Power bindet. Wie sieht's denn bei Peace on Earth aus? Fallen die jetzt ein bisschen runter oder
ja, im Moment ja. Ja, das muss ich ehrlich zugeben, im Moment ja. Aber das wird nicht mehr lange so sein. Lass uns jetzt mal Millig zum Abschluss bringen und closen. Und dann werden wir das als Blaupause nutzen, um das 1:1 auch für Peace on Earth nutzen, weil da steckt nicht weniger Potenzial drin. Gerade für die Industrie, für die Fleischindustrie ist das als Vorprodukt, als Commodity ein wahnsinnig interessantes Thema. Aber wir haben so viel Kosten auch reduziert in den letzten Monaten, dass wir jetzt nicht aus dem Vollen schöpfen können, was unsere Kapazitäten angeht. Und insofern sind wir da gezwungen, uns auch wirklich mit Fokus auf die Themen zu konzentrieren und die nacheinander abzuarbeiten.
Okay. Herr Bredak, vielen Dank für die neuen Einsichten. Ich wünsche Ihnen natürlich weiterhin viel Erfolg und ich freue mich natürlich auf viele neue Meldungen und dass wir uns dann demnächst mal wieder hier sehen. Machen Sie es gut erstmal.
Sehr gerne.
Ja, also unter dem Strich, bei Vegans durfte es vorerst noch nicht langweilig werden, was sich ja dann auch im Aktienkurs deutlich widerspiegelt. Kommen wir zu Cancom. Das Unternehmen hat seine vorläufigen Halbjahreszahlen veröffentlicht mit deutlichen Rückschlägen. Der Umsatz sank im ersten Halbjahr auf 803,8 Millionen Euro. Im Vorjahr waren es rund 835 Millionen Euro. Und das EBITDA brach von 55,5 Millionen Euro im Vorjahr auf nur noch 36,7 Millionen ein. Das EBITA fiel auf 10,1 Millionen Euro. Hier war es im Vorjahr 28,7 Millionen Euro, was ein deutliches Signal einer schwächeren Nachfrage im deutschen Mittelstand darstellt. Deshalb hat der Vorstand jetzt auch seine Jahresziele nach unten korrigiert. Beim Umsatz peilt man jetzt 1,65 bis 1,75 Milliarden Euro an. Zuvor lag die Prognose zwischen 1,70 und 1,85 Milliarden Euro. Auch beim EBITDA wurde nach unten angepasst. Nach 115 bis 130 Millionen werden jetzt 100 bis 110 Millionen Euro angepeilt. Und beim EBITA sind es jetzt 46 bis 56 Millionen Euro. Hier lag die vorherige Prognose zwischen 61 und 76 Millionen Euro. Die Börse hat darauf sehr heftig reagiert. Die Aktie fiel am Freitag um rund 12%. Ja, klar, ganz klarer Sell-off. Aber trotz des starken Kursverlustes bleibt die Bilanz an sich solide. Liquide Mittel und Auftragsbestand bieten zumindest kurzfristig Stabilität. Mittelfristig wird sich entscheiden, ob im Herbst dann erneute Projekte anziehen und die Investitionszurückhaltung im Mittelstand überwunden werden kann. Also hier geht es erstmal weiter beobachten. Und zum Schluss die PSI Software. Der finanzielle oder der operative Turnaround ist hier richtig greifbar. Im ersten Halbjahr konnte PSI seinen Umsatz um 18% auf knapp 133 Millionen Euro steigern. Das bereinigte EBIT lag bei 3,5 Millionen Euro, nachdem man hier auf vergleichbarer Basis im Vorjahr im tiefroten Bereich mit einem Verlust von 19,4 Millionen Euro gelegen hatte. Auch das Konzernergebnis selbst hat sich mit minus 1,4 Millionen Euro deutlich verbessert. Im Vorjahreszeitraum waren es noch minus 22,6 Millionen Euro. Besonders erfreulich dabei, der Auftragseingang lag bei 210 Millionen Euro. Das war ein Zuwachs um über 36% und ein Rekordwert für ein erstes Halbjahr. Die Aktie selbst hat auf die Zahlen positiv reagiert, kam dann aber zum Wochenschluss mit den allgemeinen Marktumschlägen deutlicher unter die Räder, mit der Folge, dass jetzt sogar die 100-Tage-Linie unterschritten wurde. Eigentlich ein klares Verkaufssignal, zumindest für kürzer engagierte Anleger. Wer noch drin ist, sollte das entsprechend genau beobachten. Ich persönlich halte das aber eher für einen Ausrutscher und tendenziell für eine kommende Einstiegschance. Damit kommen wir zur letzten großen Rubrik, nämlich den aktuellen Analysteneinstufungen aus dem Nebenwertebereich. Und ich fange mal mit Takt an. Ja, Takt zeigt weiterhin Schwäche mit einem organischen Umsatzrückgang von 5,7% in Q2. Die Analysten von Montega haben zwar ihre Kaufempfehlung bestätigt, senken jedoch das Kursziel deutlich von 11 Euro auf 9 Euro ab. Begründet, das Management reduzierte die Jahresguidance und erwartet jetzt keine signifikanten Verbesserungen im zweiten Halbjahr. Positiv soll sich das geplante Shared Service Center in Ungarn zur Kostensenkung auswirken. Im Blick von Sphin Capital stand Soteco Group. Die Soteco Group verzeichnete allerdings schwache Halbjahreszahlen mit einem Umsatzrückgang von 2,5%. Dennoch wurde die Kaufempfehlung bestätigt, aber auch hier das Kursziel von bislang 28,20 auf jetzt 26,90 Euro reduziert. Das bereinigte EBITDA im ersten Halbjahr fiel um 11,2% auf 50,6 Millionen Euro. Positiv bewertet werden von den Analysten allerdings die konservative Finanzstruktur und die laufenden Kostensenkungsmaßnahmen. Montega hat sich auch noch König und Bauer vorgenommen. König und Bauer überzeugt die Analysten mit starken Q2-Zahlen und einem Umsatzplus von 7%. Deswegen hat Montega jetzt das Kursziel von bislang 17 Euro auf 18 Euro angehoben und natürlich das Kaufrating bestätigt. Intershop Communications hat mit schwachen Halbjahreszahlen enttäuscht und einen Umsatzrückgang von 9,5% ausweisen müssen. Deshalb hat jetzt die Quirin Privatbank ihr Kursziel drastisch von bislang 3,20 auf 2,30 Euro abgesenkt. Allerdings bestätigen die Analysten trotzdem noch das Kaufrating. Begründet wurde das, dass zwar die Guidance gesenkt wurde und das Unternehmen jetzt nun negative EBIT-Margen erwartet, doch KI-Features und Kostensenkungen sollen hier mittelfristig helfen können. Montega hat das Kaufrating für Brockhaus Technologies bestätigt, hat aber auch hier das Kursziel von bislang 31 Euro relativ deutlich auf 25 Euro abgesenkt. In der Studie wird darauf hingewiesen, dass Brockhaus Technologies gerade mit Impairments bei beiden Töchtern kämpft, was eine Dividendenzahlung verhindert. Allerdings soll die neue Händlerprovision bei Bytleasing ab August dann als Gewinntreiber fungieren und könnte den Gewinn ihrer Aktie für nächstes Jahr um 81 Cent steigern. Siltronic als nächster Wert hat eine starke operative Q2-Entwicklung gezeigt, jedoch mit gedämpften Aussichten. Deswegen bestätigt die DZ-Bank nur das Halten-Rating mit einem Kursziel von 40 Euro beim aktuellen Kurs um die 44 Euro. Die erwartete EBITDA-Marge von 22,6% liegt dabei im mittleren Bereich der Unternehmensguidance. Belastend wirken weiterhin hohe Lagerbestände bei Kunden und eine Nachfragebelebung sei nicht absehbar. Die City hat sich Nordex vorgenommen. Nordex präsentierte ja solide Q2-Zahlen mit Umsätzen, die 7% über dem Konsens lagen und einem deutlichen EBITDA von 108 Millionen Euro. Deswegen bestätigt die City auch ihr Kaufrating mit einem Kurs von 22 Euro. Die EBITDA-Marge von 5,8% habe die Markterwartungen getroffen und der freie Cashflow im ersten Halbjahr wird als stark bewertet. Nochmal Montega. Hier ging es um QBeyond. Nach Ansicht der Analysten bleibt das Unternehmen weiterhin auf Wachstumskurs mit einem erwarteten zweistelligen EBITDA-Wachstum. Deshalb wurde auch die Kaufempfehlung nochmal bestätigt mit einem Kursziel von 1,20 Euro. Für das Q2 wird ein EBITDA von 2,7 Millionen Euro prognostiziert, vor allen Dingen angetrieben durch steigende Consulting-Umsätze. Und nach Ansicht der Analysten soll die geplante Vermarktung von Rechenzentrumskapazitäten zusätzliche Ergebnisbeiträge liefern können. Damit genug von den Analysten. Zum Schluss der obligatorische Ausblick auf die kommende Woche. Für den Montag wird im Nebenwertesektor mit der Quartalsmitteilung von Stabilus gerechnet. Am Dienstag wird es dann deutlich intensiver. Da sollen dann die Zahlen unter anderem von Washtec kommen, von Rational, von Hamburger Reit und auch Rubis. Für die Wochenmitte können wir uns dann schon mal vorbereiten auf Zahlen von Zalando, Kontron, Ziel Network, Masterflex, Ehringklinger und last but not least Pentixa Farm. Und für den Donnerstag stehen aktuell auf dem Terminkalender unter anderem Westwing, 11880 Solutions, Freenet und SMA Solar. Außerdem sollen Zahlen noch kommen von Klick Digital, Bastei Lübbe, Carl Zeiss Meditec, SDS Group, R-Stahl und noch so einige andere. Ebenfalls für diese Woche werden dann noch erwartet Knaus Tabbert, PWO, Fabersoft und Intica Systems. Wie immer, diese Aufzählung ist bei Weitem noch nicht vollständig. Ja, damit sind wir am Ende dieser vollgepackten Ausgabe angekommen. Ich hoffe, Sie konnten wieder ein paar spannende Einblicke mitnehmen, sei es zu den aktuellen Quartalszahlen, neuen Analysteneinschätzungen oder den kleinen Wendepunkten, die der Markt manchmal nur zwischen den Zeilen liefert. Und zum Schluss auch noch der Hinweis auf meinen zweiten Podcast, Nebenwerte Welt im Gespräch. Da hatte ich ja diese Woche Jörg Leinenbach, CEO von IBOTEC, zu Gast. Eine sehr spannende Story, sowohl technologisch als auch operativ, wenn man bedenkt, dass IBOTEC zu einem der Schlüsselspieler für eine europäische Batteriewertschöpfungskette werden könnte. Also gerne mal reinhören und ein Abo dalassen. Gibt es übrigens wie Müllers Woche auf allen einschlägigen Podcast-Portalen. Ich sage danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen jetzt eine erfolgreiche Börsenwoche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.